genährt werdet in einer sehr kostbaren Weise. Deswegen ist es mir ein Vorrecht, heute hier zu sein. Und ich habe nur eine große Botschaft für euch, die meisten von euch, nehme ich an, schon sehr gut kennen. Von einem großen Text, den vielleicht nicht alle von euch genauso gut kennen. Und so, bevor wir in diesen Text, in Gottes Wort hineingehen, lasst uns noch einmal zusammen beten. Unser Vater im Himmel, wir beten zu dir, neige her dein Ohr und erhöre uns, denn wir sind elend und arm. Und was wir brauchen in unserem Leben, für unser Herz, in dieser Welt, ist, dass wir dich hören, dass wir dich klar sehen, dass wir von dir angetrieben werden, zu leben zu deiner Ehre. Und darum beten wir, gebrauche du dein Wort, um genau das in uns heute zu bewirken. Amen. In allen möglichen Situationen unseres Lebens kommen wir früher oder später zu dem Punkt, dass wir vor allen Dingen eines brauchen, einen guten Grund für Hoffnung. Es können die großen Fragen des Lebens sein, was kann überhaupt noch aus mir werden, mein Beruf, mit meinen Vorstellungen, Hoffnungen, Planen, einmal zu heiraten, Familie zu gründen. Es können die kleinen Fragen des Lebens sein, wie soll das weitergehen mit diesem ständigen Konflikt an meinem Arbeitsplatz, mit meiner Gesundheitssituation und so weiter. Dass Hoffnung für unser Leben so grundsätzlich ist, das wissen wir nicht nur hier in diesem Raum, das wissen wir überall auf der Welt. Selbst der bekannte deutsche Psychologe Rolf Merkel hat geschrieben, Hoffnung und Zuversicht sind Lebenselixiere. Ohne Hoffnung gibt es kein Leben. Sich Hoffnung zu machen bedeutet, einen Grund zu haben, etwas zu verändern. Ja, die Hoffnung ist sogar die Voraussetzung für Veränderung. Der Motor für jegliches menschliche Handeln ist die Hoffnung. Wir tun nichts, ohne uns etwas zu erhoffen. So, wir brauchen irgendetwas, worauf wir hoffen können, damit es weitergehen kann. Irgendein Hoffnungsschimmer, und sei es nur der Satz, wir schaffen das. Nur, was ist, wenn es gerade da, wo ich mich befinde, eigentlich wirklich keinen Grund zur Hoffnung gibt? Es ist ja schön, wenn wir einander sagen, gib die Hoffnung nicht auf, und uns dann ganz allgemein damit ermutigen. Und doch brauchen wir ja einen realistischen, einen greifbaren Grund für Hoffnung. Was, wenn der nicht da zu sein scheint? Das ist genau die Situation, in der diese 8 Kapitel aus Hesekiel 25 bis 32 treffen. Unmittelbar davor, in Kapitel 24, hat Hesekiel eine sehr klare, endgültige Ansage an Gottes Volk gemacht. Das Zentrum eures Lebens, der Inbegriff eures Lebens als Volk Gottes, Jerusalem, eure Hauptstadt, in der ihr Gott anbetet, wird zerstört werden. Und das ist der krönende Abschluss der Katastrophe eures Niedergangs, die mit der Wegführung nach Babylon begonnen hat. Und hier jetzt sozusagen in der zweiten Hälfte seines langen und für viele von uns oft etwas düster wirkenden Buches hat er tatsächlich mit den Versen, die wir gerade gelesen haben, die Absicht, uns Hoffnung zu geben. In einer sehr ausführlichen Drohrede, die man in zwei Teilen unterteilen kann. Die ersten Kapitel 25 bis 28, mit dem Gericht über sechs verschiedene Nationen um Israel herum und dann in die Kapitel 29 bis 32, dem Gericht alleine über das große Volk Ägypten. Und aus diesen zwei Teilen will Hesekiel Hoffnung geben in zwei Richtungen, die alle unter einer großen Überschrift stehen, nämlich Unser Gott ist vollkommen souverän. Und das hat zwei Auswirkungen für uns. Die erste Auswirkung aus diesem ersten Teil dieses langen Textes: Gott ist vollkommen souverän, darum verliere deine Hoffnung nicht. Der Grund für einen Christen, egal in welcher Situation er ist, Hoffnung zu haben, ist letzten Endes, dass unser Gott die vollkommene Kontrolle über alles hat. Und Hesekiel nimmt sich Zeit hier, um Gottes Volk das sehr eindrücklich zu zeigen. Er nimmt hier einen mächtigen Feind nach dem anderen, der Israel bedroht und die Hoffnung zu nehmen droht, und geht sie alle nacheinander durch. Ammon und dann Moab, Edom, die Philister, Tyrus, Sidon. Und was er mit all diesen Versen sagen will, ist: alles Mögliche, Erdenkliche um euch herum, was euch Sorgen bereiten kann, ist in Gottes Hand. Was Gott sagen will durch solche Abschnitte ist: egal was gerade in deinem Kopf vorgeht, die großen Themen dieser Welt, der islamische Staat oder der Klimawandel oder die Eurokrise oder die Zukunft der Bundesrepublik nach der nächsten Wahl oder deine persönliche Situation in deiner Ehe und deiner Familie, die Zukunft deiner Kinder, deine Gesundheit, ist in Gottes Hand. Und nichts von all dem entgeht meiner vollkommenen Kontrolle. Diese Kapitel aus dem Buch Hesekiel sind gewissermaßen die alttestamentliche, ausführliche Version von Matthäus 10, Vers 29. Werden nicht zwei Spatzen für einen Pfennig verkauft, und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar alle Haare eures Hauptes gezählt, was der Heidelberger Katechismus zusammenfasst mit: Jesus Christus bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, sondern dass mir alles zu meiner ewigen Seligkeit dienen muss. So, wenn du ein Haar verlierst, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Denn es ist ein Teil von dem Prozess, dass du verfälschst, und eine Vorahnung darauf, dass du irgendwann sterben wirst. Jetzt, für die meisten von uns ist das nicht so dramatisch, weil wir im Durchschnitt etwa 100.000 Haare auf unserem Kopf haben. Manche ein weniger, manche die Hälfte oder unter 10.000, aber egal wie wir sitzen, normalerweise stören wir uns nicht zu sehr daran. Für Gott ist es nicht irrelevant. Von Billionen von Haaren, von Milliarden von Menschen auf diesem Planeten fällt heute an diesem Tag nicht ein einziges Haar auf die Erde, ohne dass der Gott dieser Welt am Rande des Universums steht und sagt: jetzt. So, wenn Gott dirigiert, wann und wie jedes einzelne Haar auf die Erde fällt, wie viel mehr regiert er und kontrolliert, wann und wie deine Gesundheit, deine Nerven, deine Ruhe, deinen Lebenshalt fallen lassen drohen. Das ist eine Sache, eine wichtige Sache hier zu verstehen von diesem Text. Aber hier ist die Herausforderung dabei. Offensichtlich benutzt Gott, um die Strafgerichte an den Völkern, an den Feinden, an den Gründen für ihre Sorgen von Israel zu vollziehen, andere Völker, zwar durchaus Völker, die nicht gut sind und das auf keine gute Weise tun. Schaut in Kapitel 30, Vers 10. So spricht der Herr, Herr, ja, ich werde den Prunk Ägyptens wegschaffen durch die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel. So, das ist mein Mittel, deine Sorge, Ägypten wegzunehmen. Er und sein Volk mit ihm, die gewalttätigsten Nationen werden herangeführt werden, um das Land zu verheeren, und sie werden ihre Schwerter gegen Ägypten ziehen und das Land mit Erschlagenen füllen. So, wenn Gott tatsächlich die Geschicke von allem, was auf dieser Welt passiert, allen Völkern, allen Ländern, allen Regierungen dieser Welt souverän lenkt, dann beinhaltet das nach diesen Versen in irgendeiner Weise auch das Böse, was von ihnen verübt wird. So, inwiefern ist Gott dann absolut vollkommen souverän angesichts von all dem Bösen, was innerhalb seiner Souveränität passiert? All das Böse, das diese gottlosen Herrscher taten, das heute auf dieser Welt um uns herum passiert, was in meinem persönlichen Leben geschieht. Einer meiner geschätzten Lehrer, unter dem ich lernte, die Bibel auszulegen, hat versucht, das folgendermaßen darzustellen. Er hat gesagt, ich denke es ungefähr so, wie wenn Gott ein Maler ist, der ein Bild malt. Und der Teufel steht daneben. Und hin und wieder dann, während Gott mit schönen Farben ein Bild malt, nimmt der Teufel seinen Pinsel und geht in ein schwarzes Tintenfass und macht einen schwarzen Kleck auf das Bild. Und Gott nimmt dann seinen Pinsel und malt trotzdem aus diesem schwarzen Klecks irgendwie etwas Schönes. Ich denke, das ist keine ausreichende Erklärung für diese Frage. Ich glaube, das zeichnet uns ein zu geringes Bild von Gott. Der Gott der Bibel, an den wir glauben, hat niemals einen Plan B. Dass Gott absolut souverän ist, bedeutet, er arbeitet immer nach Plan A. Gott plant sozusagen sein Bild für diese Welt und für dein Leben von vornherein mit diesen Klecksen, und er bestimmt, wann und wie sie wo ins Spiel kommen. So, ich glaube, die Bibel offenbart uns ein höheres Verständnis von Gottes Souveränität, die in irgendeiner Weise sogar die bösen Dinge, die uns geschehen, mit einschließen. Hier sind zwei Beispiele daraus. Beispiel Nummer 1 aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 45, die Geschichte von Josef, dem Erzvater von Israel, der von seinen Brüdern schrecklich misshandelt wird und als Sklave nach Ägypten verkauft wird. Und dann am Ende dieser Geschichte sagt: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt, um euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Euer Böses, mich zu verkaufen, war Teil von Gottes Plan, euch zu erretten. So, in irgendeiner Weise plante Gott die Errettung von Josefs Familie mit dem Bösen seiner Brüder. Oder ein Buch weiter, im zweiten Buch Mose, Kapitel 9, sagt Gott zum Pharao, der sein Volk unterdrückt: Schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, sodass du von der Erde ausgetilgt worden wärst. Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Welt meinen Namen verkündigt. So, Gott lässt bewusst diesen Tyrannen bestehen und walten, der sein Volk unterdrückt, weil es seinem souveränen Plan dient. So, Gott reagiert nicht nur auf das Böse. Er plant irgendwie mit dem Bösen. So die Frage, die dann sich uns aufdrängt, ist, heißt das, dass Gott dann der Urheber des Bösen in der Welt ist? Und wie passt das zu dem, dass wir glauben, wie es in den Psalmen heißt, Gott, du bist gut und tust Gutes? Oder im ersten Johannesbrief, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Oder wie Paulus im Römer 12 schreibt über den Willen Gottes als das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Alles Verse, die uns zeigen, Gott will immer das Gute, nicht das Böse in unserem Leben. Aber zugleich will er offenbar das Gute auf einem Weg erreichen, der das Böse mit einschließt, das er nicht will. Ja, das ist kompliziert zu denken. Das heißt, es ist offenbar möglich, dass Gott das Böse plant, ohne dafür verantwortlich zu sein. Das ist ein bisschen so, wie es mir erging auf meinem Rückflug letztes Jahr aus Pakistan, wo ich war, um verschiedene Möglichkeiten für Missionsdienst kennenzulernen. Und auf dem Weg von Lahore nach Hause stieg ich in das Flugzeug von Oman Air, was mich über den Oman zurück nach Frankfurt bringen sollte. Und ich stieg in das Flugzeug voll mit 300 Personen und es war knapp 40 Grad heiß und wir brauchen etwa eine Stunde in dem Flugzeug, bis es dann endlich losgeht. Und nach einer Stunde ohne Klimaanlage in der Hitze freuen sich alle, dass der Motor angeht und das Flugzeug auf die Startbahn fährt. Und es geht los und das Flugzeug beschleunigt und dann ist es schon so schnell, dass es im Begriff ist, gerade abzuheben. Und kurz bevor es abhebt, Vollbremsung. Ja, das hat die Atmosphäre kurzzeitig leicht verändert im Flugzeug. Alle waren nochmal sehr aufmerksam. Und das Flugzeug dreht sich um und fährt wieder zurück zum Hangar. Kurze Ansage durch die Lautsprecher, also wir haben ein technisches Problem, das hatte dann jeder schon irgendwie auch verstanden, und wir beheben das, in 10 Minuten geht's weiter. Frei nach pakistanischer Kultur dauerten die 10 Minuten Deutschland 60 Minuten und nach 60 Minuten startet der zweite Versuch. Das Flugzeug fährt auf die Startbahn und gibt Gas und alle freuen sich, dass es losgeht und kurz vor dem Abheben Vollbremsung. So langsam baute sich eine gewisse Routine ein, das Flugzeug fährt wieder zurück zum Hangar und die gleiche Durchsage, in 10 Minuten geht's weiter, wir holen nochmal die Ingenieure an Bord, die offensichtlich das Problem nicht gelöst haben, was auch jeder gemerkt hatte. Nach wieder 60 Minuten, das Flugzeug geht wieder auf die Startbahn, diesmal sind alle sehr aufmerksam, schauen auf dem Fenster und die ersten Wetten werden abgeschlossen, schaffen wir es oder schlafen wir es nicht. Das Flugzeug fährt los und diesmal wird es gar nicht mehr so schnell wie beim letzten Mal, sondern bremst vorher ab und dreht zurück zum Hangar. Und wir stehen, es ist bereits Nachmittag dort und diesmal lautet die Ansage etwas anders. Offensichtlich ist es ein schwerwiegenderes Problem und wir arbeiten nochmal dran, es zu lösen. Eine weitere Stunde später, also die Frauen mit Kindern hinten wurden leicht nervös bei 40 Grad, denn wenn ein Flugzeug steht, dann ist die Klimaanlage ausgeschaltet, kam dann die Fluggesellschaft auf die durchaus nachvollziehbare Idee, das Flugzeug mal zu räumen. Also stiegen alle 300 Personen wieder aus und wir waren zurück am Flughafen, um dort nicht zu erfahren, wie es weitergeht und erst am Abend zu merken, dass wir definitiv sämtliche Anschlussflüge verpassen würden. Das Ende der Geschichte war, dass jeder von uns 1 bis 2 Tage später nach Hause kam. Ich weiß nicht genau, warum Gott es so geplant hat, dass mein Flug sich leicht verlängerte. Vielleicht höchstwahrscheinlich unter anderem, damit ich Geduld lernen würde in einer ganz neuen Umgebung. Vielleicht, um etwas mehr Zeit zum Arbeiten zu haben, was ich dann zwangsläufig hatte. Vielleicht, um mir etwas mehr Zeit zum Beten zu nehmen oder neue Kontakte zu knüpfen. Sicher ist nur, Gott hatte zu jedem Zeitpunkt an diesem Tag die vollständige, souveräne Kontrolle über diese Situation. Aber Oman Air hatte die Verantwortung für dieses Chaos. So, Gottes Plan war, dass ich mich verspäten würde, aber es war die Schuld der Fluggesellschaft. So, dass Sünde in Gottes Souveränität irgendwie mit eingeschlossen ist, ohne dass er daran schuld ist, klingt für uns zunächst schwierig, aber ich glaube, es ist eine notwendige Schlussfolgerung. Und das ist es nicht zuletzt, weil es ein wesentlicher Teil des Evangeliums ist, an das wir glauben. Schaut in Apostelgeschichte 4, werden die ersten Christen verfolgt und beten dann in Vers 24, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, dann Vers 27, in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israel, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. So, was es heißt, ist die Kreuzigung von Jesus Christus, ausgeführt unter Herodes und Pontius Pilatus. Der schreckliche Mord am Sohn Gottes ist etwas, was Gott souverän geplant hat. Das größte Leid, die größte Ungerechtigkeit, die sich je auf diesem Planeten zugetragen hat. Am Kreuz von Golgatha war nicht einfach ein riesiger Klecks von Satan, über den Gott dann kurz nachdachte und sagte, da machen wir mal ein Kreuz draus. Es war sein souveräner Plan, das Ausmaß der Herrlichkeit seiner Gnade zu zeigen, genau durch das Leid eines Gerechten, getötet und verspottet von Ungerechten, der stellvertretend für Sünde stirbt. So, das ist die Botschaft, um die es uns als Christen essentiell geht. Und sie hängt an dieser Wahrheit. Wenn wir nicht glauben, dass das, selbst das Böse, was mir in meinem Leben geschieht, innerhalb von Gottes sehr bewusster Souveränität liegt, dann verlieren wir die Botschaft, dass Gott selbst Jesus Christus an unserer Stelle ans Kreuz nageln ließ. So, wir brauchen ein hohes Bild von der Souveränität Gottes. Hesekiel führt all diese Feinde, Sorgen, Nöte Israels ein nach dem anderen auf, um zu sagen, ja, es gibt viele schwierige Dinge, schreckliche Dinge, furchteinflößende Dinge, sorgenvolle Dinge in dieser Welt und in deinem Leben. Aber Gott ist nicht nur fähig und bereit, all dieses Übel zu überwinden, sondern er hat dieses Übel in seiner guten, souveränen Hand. Und hieraus ergibt sich wirklich tiefe Hoffnung. Auch wenn wir nicht alles erklären können, was an Elend und Unrecht um uns herum geschieht und warum das so ist, können wir wissen, es gibt keine überraschenden Querschläge für Gott, wo wir bangen müssten, ob und wie er jetzt darauf reagiert. So, das ist die erste Schlussfolgerung hier aus diesem ersten Teil. Weil Gott vollkommen souverän ist, darum verliere deine Hoffnung nicht. Wenn Gott die höchste, alles umfassende Macht in dieser Welt ist, dann heißt das auch im Umkehrschluss, alles andere in dieser Welt ist es nicht. Ist nicht so mächtig wie Gott. Und das führt uns zu der zweiten Seite in diesem Text. Gott ist vollkommen souverän, darum verlagere deine Hoffnung nicht. Schaut, es mag Hörer gegeben haben bei Hesekiel und vielleicht auch unter uns, die sich so von manchen Schlägen und miesen Aussichten nichts verderben lassen wollen. Es scheint ihnen gar nichts uns auszumachen. Und der Grund ist nicht, dass du vielleicht dann die Realitäten leugnest, sondern dass du einfach deine Hoffnung verlagerst. So, es ist möglich, dass ich als Christ mit schwierigen Dingen umzugehen habe und trotzdem hoffnungsvoll vor euch stehe, aber nicht, weil meine Hoffnung auf Gott liegt in dieser Situation, sondern meine Hoffnung darauf liegt, dass ich sagen kann, ja, aber meine Arbeit habe ich immerhin noch. Und gesund bin ich immerhin noch. Und einen schönen Ort zum Wohnen habe ich immerhin noch. Ich finde schon was Neues, wo ich mich rein investieren kann. Schaut, diesen zweiten Teil, Kapitel 29 bis 32, konzentriert sich Hesekiel komplett auf Ägypten. So, es nimmt genauso viel Platz ein, vier Kapitel, wie alle anderen Völker vorher. Und hier ist ein wesentlicher Grund dafür, was ich glaube. Ägypten ist nicht einfach nur ein weiteres Sinnbild für die Unterdrückung Israels, wie die anderen Völker, als Grund dafür, die Hoffnung zu verlieren, sondern Ägypten ist ein Sinnbild für die Verführung Israels, die Hoffnung auf etwas anderes zu setzen als ihren souveränen Gott. Schaut, schon früh in der Geschichte Israels war Ägypten die attraktive Verführung, auf etwas anderes zu hoffen als Gott. Als Abraham aufgrund der Hungersnot in 1. Mose 12 im verheißenen Land entschloss, das verheißene Land zu verlassen, ging er nach Ägypten. Ein Kapitel später, als Lot sich für das vermeintlich verheißungsvollere Stück Land entschied, wählte er das, von dem es heißt, 1. Mose 13, Vers 10, dass es so vielversprechend aussah wie das Land Ägypten. Als Sarah unfruchtbar war, war es Abrahams Magd aus Ägypten, die mit ihrer Fruchtbarkeit auszuhelfen scheinen konnte. Im Königreich Israel war es immer wieder Ägypten mit seiner riesigen Armee als die naheliegende Hilfsoption für Israel. Weshalb die Propheten immer wieder warnen von dieser reizvollen Möglichkeit, sich von der Lebensqualität Ägyptens abhängig zu machen. Jesaja immer wieder sagt, Ägypten ist eine falsche Hoffnung. Und sie warnt dafür, vor Babylon zu fliehen, indem Israel einfach nach Ägypten geht. Und Hesekiel macht genau das Gleiche. So, durch die ganze Lebensgeschichte Israel hindurch gab es ständig eine greifbare, attraktive und scheinbare, verlässliche Alternative zu Gott. Der Grund für Israels Hoffnung, der viel greifbarer schien, das schöne, mächtige Ägypten. Und in unserem Leben ist es oft nicht anders. Ägypten fragt, kann Gott dich wirklich glücklich machen ohne Ehepartner? Kann Gott dir wirklich Geborgenheit geben ohne ein eigenes Haus? Kann Gott dir wirklich Stabilität bieten ohne eine stabile Familie? Kann Gott dir wirklich Erfüllung bieten, ohne das Ansehen, was du hast durch eine tolle Ausbildung oder Arbeit oder durch besonders tolles Aussehen, was du dir wünschst und so weiter? Kann Gott dir wirklich deine Zukunft sichern, wenn du weniger als 10.000 Euro auf deinem Konto hast? Ägypten bietet dir an, dass die Liebe von anderen dir Stabilität in deinem Leben gibt, anstatt dass die Liebe Jesu Christi unser ganzer Halt ist. Ägypten bietet dir an, dass das Ansehen, was du von anderen bekommst, für das, was du leistest, vielleicht sogar innerhalb der Gemeinde leistest, dass dir das Zufriedenheit gibt, statt das Bild, das Gott von dir hat, durch Jesus Christus, der alles für dich geleistet hat. Ägypten betet dir an, dass dein Besitz, deine Altersvorsorge, deine klugen Investitionen dir Sicherheit geben, statt dein Leben völlig Gott anzuvertrauen. Schaut, das Erstaunliche ist immer wieder, dass es gerade das Ägypten ist, aus dem Gott Israel befreit hat, dass es dann immer wieder so reizt. Es ist das Leben in möglichst großer Unabhängigkeit von Gott, aus dem Gott dich durch die Bindung an Jesus Christus befreit, das dich immer wieder reizt, das mich immer wieder reizt. Aber wenn allein Gott vollkommen souverän ist über alles, dann können die Versprechungen dieser Welt nur trügerisch sein, weil sie nicht wirklich die Macht besitzen, ihre Versprechungen zu erfüllen. Und deswegen wird uns hier Ägypten in diesen zweiten vier Kapiteln vorgeführt als eine scheinbar souveräne Macht mit viel Glanz und Stolz und Attraktivität, die aber letztlich nicht hält. Schaut in Kapitel 29, Vers 3. So spricht der Herr: Herr, siehe, ich will an dich, Pharao, König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, wie mächtig du bist, das inmitten seiner Ströme liegt, dass da sagt, mein Strom gehört mir und ich selbst habe ihn mir gemacht. Ich, Gott, lege Haken in deine Kindbacken, ich werfe dich in die Wüste, den Tieren der Erde und den Vögeln des Himmels gebe ich dich zum Fraß und alle Bewohner von Ägypten werden erkennen, dass ich der Herr bin, weil du dem Haus Israels eine Stütze aus Schilfrohr gewesen bist. Wenn sie dich mit der Hand anfassten, knicktest du ein und rissest ihnen die ganze Schulter auf. Und wenn sie sich auf dich lehnten, zerbrachst du und ließest ihnen all die Hüften wanken. Und dann fährt er fort mit einer sehr eindrücklichen Beschreibung davon, wie Gott das stolze, mächtige Ägypten zermalmen wird. Vier Kapitel lang. Und er beleuchtet diese Gewissheit nochmal von allen Seiten und wiederholt das. Noch ein Kapitel, noch ein Abschnitt, noch ein Klagelied und dann nochmal zugemünzt auf Pharao, nochmal anders beschrieben. In meiner Bibelausgabe 6 Seiten mit 97 Versen, um uns einzubläuen. Die Hoffnung auf Ägypten ist trügerisch. Es wird nicht halten. Es wird vergehen. Das Einzige, was hält, das Einzige, was nicht vergeht, ist Gott. So dein Vertrauen auf deine Fähigkeiten oder auf die gute Situation an deinem Arbeitsplatz ist trügerisch. Eine Woche kann alles da verändern. Dein Vertrauen auf dein gutes Studium und dein diszipliniertes Lernen, so wichtig und wertvoll das ist, allein darauf dein Vertrauen zu setzen, ist trügerisch. Allein dein Vertrauen in die große Liebe deines Lebens zu setzen, ist trügerisch. Selbst dein gläubiger Ehepartner ist eingefallener Sünder und kann dich nicht besser zufriedenstellen als Gott. So, vielleicht wird Gott möglicherweise einmal über mein, über dein Konto, deine Arbeit, deine Karriere, deine Beziehungen, in die du investiert hast, sagen: Ich werfe dich in die Wüste, weil du meinem Kind eine Stütze aus Schilfrohr gewesen bist. Ich lasse es erfahren, schmerzhaft erfahren, dass du einknickst, wenn man sich darauf lehnt, damit es versteht, ich bin der Einzige in diesem Universum, der die Macht hat, der immer und absolut hält. So, hier ist diese zweite Seite, die absolute Souveränität Gottes über alles. Erinnert uns daran, dass alles andere nicht wert ist, unser Vertrauen darauf zu setzen. Es mag so scheinen, es mag sich uns aufdrängen, es mag das völlig Normale sein in unserer Umgebung, aber ein ungetrübter Blick auf Gott wischt diese Versprechungen zur Seite als das, was sie wirklich sind. Und diesen unbetrübten Blick auf Gott bekommen wir vor allen Dingen in unserer engen Gemeinschaft mit Jesus. Schaut, Jesus wurde genauso verführt wie Israel durch die attraktiven Angebote dieser Welt. Satan bot ihn an, ihn zu versorgen, in Hunger und Durst, und Jesus verweist auf einen souveränen Gott, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Satan bot ihn an, ihn zu beschützen, wenn er in Gefahr gerät, aber Jesus verweist auf einen souveränen Gott. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Satan bot ihm an, ihm Ansehen und Zufriedenheit und Reichtum zu verschaffen, und Jesus verweist auf einen souveränen Gott. Du sollst dem Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. So, Jesus hatte ein hier auf der Erde völlig ungetrübtes Bild von der Allmacht Gottes, und deswegen fiel er auch nicht auf die schnellen ägyptischen Scheinlösungen rein, die Satan ihm anbot. Und weil er daran festhielt, dass Gottes Plan vollkommen ist, selbst wenn er kurzfristig Leid und Schmerz und Verzicht bedeutet, deswegen ging er auch seinen Leidensweg bis zum Kreuz. Er glaubte, dass Gott völlig souverän war, Sünder von ihrem Leben im Vertrauen auf alles andere als Gott zu erlösen, indem er seinen eigenen Sohn für diese Sünde sterben ließ. Schaut, eines Tages wird Gott all die falschen Hoffnungen dieser Welt zerbrechen wie Ägypten. Kapitel 30, Vers 4. Wehe der Tag, denn nahe ist der Tag, ja nahe ist der Tag des Herrn, und das Schwert kommt gegen Ägypten, und Zittern herrscht in Kusch, wenn der Erschlagene in Ägypten fällt und man seinen Prunk wegnimmt und wenn seine Grundfesten niedergerissen werden. Und alle, die ihre Hoffnung darauf gesetzt haben, werden mit ihm fallen. Aber über Jesus Christus heißt es, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade einen ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. So, es gibt immer wieder diese Situation im Leben, in dem wir vor allen Dingen eines brauchen: einen guten Grund für Hoffnung. Wir leben in derselben Spannung wie Israel. Die Spannung, entweder unsere Hoffnung zu verlieren oder unsere Hoffnung zu verlagern. Was Hesekiel uns zeigen will, ist unsere Hoffnung völlig auf unseren vollkommen souveränen Gott zu setzen. Weil er weiß, eines Tages gibt es keinen Grund mehr, sich angesichts von einer Übermacht von Sorgen die Hoffnung zu verlieren. Und gibt es keinen Grund mehr, angesichts von einer großen Menge scheinbar besserer Alternativen die Hoffnung zu verlagern. In der Mitte zwischen diesen beiden Teilen finden sich Kapitel 28. Und da heißt es dann, als Schlussfolgerung sozusagen, aus beiden Teilen in Vers 26. Sie werden in Sicherheit darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Das ist die Zukunft derer, die auf Gott vertrauen. Und sie werden in Sicherheit wohnen, wenn ich Strafgerichte geübt habe an allen, die sie verachteten aus ihrer Umgebung. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott. Wenn Gottes Souveränität einmal sichtbar werden wird für alle, dann wird sein Volk das genießen, was niemand sonst wirklich bieten kann. Beten wir noch einmal zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir für die Hoffnung, die wir in dir haben, durch Jesus Christus, der uns an dich bindet, der die Trennung unserer Sünde von dir überwunden hat, der uns eine feste und gewisse Zuversicht gibt. Und wir bitten dich, Herr, dass egal, was unsere Herzen und Gedanken, unser Leben gerade umtreiben mag, dass wir unsere Sicherheit und unsere Zufriedenheit suchen, finden und halten, allein in dir, unserem vollkommen souveränen Gott. Amen. Amen.